damals heiß diskutiert war und dass es im Grunde zwei Denkschulen gegeben hat. Und die beiden Denkschulen haben sich mit einem Vers aus dem 5. Buch Mose befasst, aus 5. Mose 24, in welchem die Scheidung offenbar dem Mann für gewisse Fälle erlaubt worden ist. Immer dann, wenn die Frau etwas besonders Unanständiges getan hat. Und die strengere Lehrmeinung, die war, dass die Scheidung nur dann möglich sein soll, wenn sexuelle Unmoral passiert ist oder etwas ganz besonders Unanständiges. Und die zweite, die entspanntere Position, die war, dass der Ehemann sich aus jedem beliebigen Grund von seiner Frau scheiden lassen kann. Egal, womit er unzufrieden war, konnte er einen Scheidebrief ausstellen und sie wegschicken. Auch wenn er mit dem Essen unzufrieden war. Also Fleisch hart, Gemüse zerkocht, Frau sei wieder frei und ich auch. Das ist also der historische Hintergrund der Frage der Pharisäer. Und es fällt auf, dass sie nicht fragen, ob man sich scheiden lassen kann, sie fragen, ob man sich aus jedem beliebigen Grund scheiden lassen kann. Für die Pharisäer stand es außer jeder Diskussion, dass man sich scheiden lassen kann. Sie wollten von Jesus nur eine Festlegung, wie er diese Verse in 5. Mose, diese Verse zum Scheidebrief auslegt. Und es ist schon interessant, oder? Dass unsere Haltung, immer das haben zu wollen, von dem wir uns eine bessere Befriedigung unserer Bedürfnisse vorstellen, kein Phänomen unserer Zeit ist. Immer das nächste Upgrade im Blick. Das bessere Auto, das bessere Handy, die bessere Beziehung. Bei uns ist es so, dass man denkt, was auch immer meine Begierde will, das ist ein hinreichender Grund für meine Entscheidung, eine hinreichende Rechtfertigung und legitimiert meine Entscheidungen. Also darf man sich von seiner Frau aus jedem beliebigen Grund scheiden lassen? Das ist die Frage, die die Pharisäer Jesus vorlegen. Und man kann sich gut vorstellen, wie zufrieden sie mit ihrer Frage waren, oder? Sie haben Jesus in eine Zwickmühle gebracht und er ist in einer Lose-Lose-Situation. Egal, wie er antworten wird, die Hälfte seiner Zuhörer wird mit seiner Antwort unzufrieden sein. Diesmal entkommst du uns nicht, Jesus. Wir warten, wir freuen uns auf deine Antwort. Darf man seine Frau aus jedem beliebigen Grund entlassen? Jesus antwortet, indem er zwei Aussagen aus den ersten beiden Kapiteln der Bibel miteinander verbindet. Und dadurch lehrt er die Pharisäer und uns vier Dinge. Vier Dinge über die Ehe. Er antwortet in den Versen 4 und 5 mit einer Gegenfrage. Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen und gesagt hat, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die beiden werden ein Fleisch sein? Mit dieser Frage erklärt Jesus, was Gott in die Ehe hineingelegt hat. Wie gesagt, das sind vier Dinge. Das erste: Die Ehe ist von Gott gegeben. Ist euch aufgefallen, dass Jesus da in den Versen 4 und 5 erklärt, dass der Schöpfer die Menschen als Mann und Frau geschaffen und gesagt hat? Tatsächlich wird dieses Zitat in 1. Mose nicht wörtlich Gott zugeschrieben, sondern es ist der Erzähler des Schöpfungsberichtes, der dort spricht. Aber Jesus ordnet diese Worte Gott zu und er macht damit deutlich, Gott hat gesagt, Gott hat die beiden Menschen geschaffen, sie zum ersten Ehepaar zusammengefügt und er hat gesagt, wie diese Ehe aussehen soll. Gott definiert also, wie die Ehe sein soll und nicht du oder ich, sondern Gott tut es. Das zweite: Die Ehe ist komplementär. Jesus erklärt in Vers 4, dass der Schöpfer die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen hat. Gott hat also zwei Menschen mit verschiedenen Geschlechtern geschaffen. Und diese beiden Menschen, dieser Mann und diese Frau, die ergänzen sich in einer Ehe. Das Dritte, die Ehe ist eine Zweierbeziehung und eine innige Verbindung. Ehe bedeutet sowohl verlassen als auch anhangen. Und das erklärt Jesus in Vers 5. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die beiden werden ein Fleisch sein. Der Mann verlässt also seine Herkunftsfamilie und die Frau natürlich auch. Und die beiden verbinden sich so eng miteinander, dass sie eins werden. Zwei werden eins, ein Fleisch. Und das Vierte, das steht dann in Vers 6, die Ehe ist unauflöslich. Also sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was somit Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Jesus stellt damit klar, dass die Ehe unauflöslich vor Gott ist. Egal, welche der beiden jüdischen Denkschulen 5. Mose 24 auslegt, die Ehe ist unauflöslich vor Gott. Der Mensch soll nicht scheiden, was Gott zusammengefügt hat. Und zusammengefügt bedeutet dann nicht irgendwie dafür gesorgt, dass die sich über den Weg laufen, sich verlieben und ein Ehepaar werden, sondern die werden wirklich von Gott zusammengefügt, verbunden, zusammengeklebt. Das Wort Schweißen hat es damit nicht gegeben, sonst würde man wahrscheinlich das Wort da lesen. Also wirklich zusammengefügt zu einem. Die Ehe ist also von Gott gegeben. Sie ist eine innige und unauflösliche Zweierbeziehung von einem Mann und einer Frau. So hat Gott es gewollt. Ein Mann und eine Frau, zwei werden eins. Und zwar so sehr, dass sie zu einer Einheit verbunden sind, zu einem Fleisch. Und beim Sex findet diese Vereinigung ihren physischen Ausdruck. Sex macht Spaß und ist Genuss und kann neues Leben hervorbringen. Aber Sex zeigt vor allem dieses Einfleischwerden in der körperlichen Vereinigung von einem Mann und einer Frau. Verstehst du jetzt, warum es so ein Problem ist, Sex außerhalb der Ehe zu leben? Der Grund ist, dass Gott diese körperliche Vereinigung, dieses Einfleischwerden für die Ehe gedacht hat. Bei dieser sexuellen Vereinigung von einem Mann und einer Frau kommt zum Ausdruck, was die Ehe sein soll. Zwei werden eins. Sex in der Ehe ist Gottes wunderbares Geschenk. Und außerhalb der Ehe ist es so betrügerisch, weil man dann mit seinem Körper etwas zeigt, etwas ausdrückt, was eigentlich gar nicht der Fall ist. Man bringt eine Beziehung zum Ausdruck, die man nicht hat, die man nicht haben will oder kann. Ehe ist mehr als ein Lebensstil, mehr als ein Stück Papier, mehr als eine Heiratsurkunde. Wenn man die Ehe darauf reduzieren würde, dann könnte man sie zusammenknödeln und in den Papierkorb werfen. Und die Scheidung könnte nichts anderes sein als das Ergebnis von einem rationalen Entscheidungsprozess, von rationalen Überlegungen. Doch wie willst du trennen, was Gott zusammengefügt hat? Wie willst du trennen, was Gott zusammengefügt hat? Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden, das sagt Jesus in Vers 6. Scheidung ist nicht einfach ein Ausweg aus einer schwierigen Ehe. Scheidung ist, das Handeln Gottes ungeschehen zu machen. Scheidung ist, das Handeln Gottes ungeschehen zu machen. Die Pharisäer haben Jesus nach der Scheidung gefragt. Und er macht in seiner Antwort klar, dass Gott die Ehe als unauflösliche, innige Zweierbeziehung von einem Mann und einer Frau gedacht hat. Er spricht nicht über Scheidung, er spricht über Ehe. Geben die Pharisäer damit auf? Na, ich denke, sie werden gedacht haben, jetzt haben sie ihn, die Falle schnappt zu. Jesus, du hast mit der Bibel argumentiert und wir werden dich mit der Bibel widerlegen. In Vers 7 sehen wir, wie siegessicher die Pharisäer sind. Sie fragen nach, warum hat denn Mose geboten, der Frau einen Scheidebrief auszustellen und sie dann zu entlassen? Von diesem Scheidebrief, auf den die Pharisäer sich da beziehen, lesen wir in 5. Mose 24, wie ich schon gesagt habe. Die Pharisäer fragen Jesus somit, meinst du, Mose hat sich getäuscht, als er dieses Gebot gegeben hat? Warum war die Scheidung damals so heiß diskutiert? Und warum ist dieses Thema heute noch immer so brisant? Wir alle wissen, dass Ehen nicht einfach so zerbrechen. Es muss immer irgendwas Schlimmes vorgefallen sein. Manchmal hört man aber auch, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Oder wir haben uns auseinandergelebt. Oder man hört, was uns verbunden hat, das waren unsere Kinder. Und die Kinder sind jetzt außer Haus und es wird Zeit für einen neuen Lebensabschnitt. Das ist die Sache mit dem Eheleben. Wir Menschen tun uns manchmal schreckliche Dinge an. Manchmal ist es aber auch einfach so, dass wir uns verändern oder dass sich unsere Lebensumstände ändern. Wir müssen uns noch was bewusst machen, wenn wir uns die Diskussion von Jesus mit den Pharisäern ansehen. Jesus gibt in diesem Abschnitt keine Hinweise zu einem seelsorgerlichen Umgang mit Menschen, die in Eheproblemen sind oder die in der Ehe Verletzungen erlitten haben. Wir haben in der Bibel viele Hilfen für Eheprobleme. Und wir haben vor 2 Wochen von Sepp einiges dazu gehört bei seiner Predigt zu Kapitel 18, wie Gott vergibt und wie wir Menschen einander vergeben sollen, wie Vergebung unter uns Menschen gelebt werden soll und kann. Und wir haben auch einiges von ihm dazu gehört, wie wir damit umgehen sollen, wenn uns jemand verletzt und welche Aufgabe die Gemeinde dabei hat. Und diese Dinge und viele andere, die helfen in Krisen. Die helfen, Krisen in der Ehebeziehung zu bewältigen, ohne dass die Ehe auseinandergeht. Und ich sage euch, es ist nichts anderes als ein Wunder, als das Wirken Gottes, dass Petra und ich noch verheiratet sind. Wegen unserer Hartherzigkeit und Lieblosigkeit haben wir unglaubliche Krisen miteinander erlebt. Und wenn Hermann und Luise Eil uns in unserer bisher schlimmsten Krise nicht beigestanden wären mit der Weisheit, die sie aus der Bibel haben und aus ihrem Leben mit Gott, wir wären ganz sicher nicht mehr miteinander verheiratet. Ehe ist nichts Statisches. Wir müssen uns bewusst machen, dass das eine lebendige Beziehung ist und dass sich die Umstände ändern, dass wir uns ändern und dass wir mit all dem umgehen müssen. Aber ich bitte euch, mir zu glauben, dass es wert ist, an der Ehe zu arbeiten, mit der Hilfe von Geschwistern und mit Gottes Hilfe. Unsere Liebe ist heute so viel, ja. Falsche Stelle. Unsere Liebe ist jetzt so viel tiefer und reifer als am Anfang unserer Beziehung und es ist so viel schöner, als ich es mir damals überhaupt nur vorstellen hätte können. Und das ist sicher so, weil wir eben mit der Hilfe von Geschwistern und mit Gottes Hilfe durch diese Krisen gegangen sind. Also Krisen waren damit wohl ein Geschenk auch. Aber zurück zu unserem Abschnitt. Jesus wird also von den Pharisäern eine Falle gestellt. Er argumentiert mit der Bibel und sie denken, die Falle schnappt zu. Wir widerlegen ihn mit der Bibel. Hat nicht Mose die Scheidung geboten, wenn es zu schwer wird, Jesus? Meinst du, Mose hat sich getäuscht? Jesus antwortet, und seht euch das in Vers 8 an, Mose hat euch mit Rücksicht auf eure Herzenshärte gestattet, eure Frauen zu entlassen. Aber von Anfang an ist es nicht so gewesen. Das ist es, wo ihr beginnen müsst, sagt Jesus, am Anfang. Mose hat kein Gebot für die Scheidung gegeben. Die Pharisäer wollen ein Zugeständnis wegen der menschlichen Hartherzigkeit in Gottes Design, in Gottes Plan für die Ehe einfügen. Wenn man Gottes Plan für die Ehe sehen will, dann muss man am Anfang beginnen, das sagt Jesus. Und nicht mit einem Zugeständnis wegen menschlicher Hartherzigkeit. Und wenn Scheidung ein Zugeständnis wegen der menschlichen Hartherzigkeit ist, was denkst du, wie die Haltung von Menschen, deren Herz aus Stein der Heilige Geist in ein Herz aus Fleisch verwandelt hat, wie die Haltung von diesen Menschen zur Scheidung sein soll? Wenn wir über die Ehe und Scheidung und Wiederheirat nachdenken, dann müssen wir am Anfang beginnen. Wir müssen bei Gottes Ideal für die Ehe beginnen. Gott hat die Ehe gegeben, er hat geschaffen und gesagt. Und er bestimmt daher, wie Ehe sein soll. Nicht das, was wir in Filmen oder in Serien sehen oder das, was wir in unserer Umgebung wahrnehmen. Gott ist es, der bestimmt, wie die Ehe sein soll, nicht die Kultur, in der wir leben. Jesus möchte, dass wir am Anfang beginnen mit der Ehe als ein Ideal vor 1. Mose 3, vor dem Sündenfall, vor dem Zugeständnis für die Hartherzigkeit von uns Menschen. Wenn wir den Scheidebrief verstehen wollen, dann müssen wir zuerst verstehen, was es mit der Ehe auf sich hat. Und wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir auch den Scheidebrief nicht verstehen. Die Scheidung ist kein moralisch neutrales Angebot von Gott, keine moralisch neutrale Möglichkeit, eine Ehe zu beenden, wenn es zu schwer wird. Ich weiß, das ist hart, was ich da sage. Ehen zerbrechen. Und wenn das geschieht, ist es mit unsagbarem Leid verbunden. Was man aber auch sagen muss, wenn Ehen zerbrechen, dann waren Hartherzigkeit und Sünde mit im Spiel. Sünde kann vergeben werden, aber Hartherzigkeit und Sünde waren am Zerbrechen der Ehe beteiligt. Am Anfang war es nicht so. Am Anfang wurden die zwei unauflöslich ein Fleisch. Deswegen gibt Jesus da in Vers 9 den Hinweis: Ich sage euch aber, wer sich von seiner Frau scheidet, außer wegen Unzucht eine andere und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch. Was Jesus hier sagt, ist vollkommen konsistent mit seiner Lehre zur Ehe. Wenn dieses Ein-Fleisch-Werden von einem Mann und einer Frau den Kern der Ehe ausmacht, dann zerreißt Scheidung, was Gott zusammengefügt hat. Und Jesus gibt hier auch keine Ausnahme für Unzucht. Das Wort, das hier mit Unzucht übersetzt ist, das ist im griechischen Text das Wort Porneia, von dem auch unser Wort Pornografie stammt. Und das ist weiter zu verstehen als nur mit wem anders ins Bett gehen, also als Ehebruch im engeren Sinn. Jesus meint damit jede Eheverfehlung, jedes Verhalten, das diese Einheit der Ehe stört. Und er hat schon vorher in Vers 6 klargemacht, dass der Mensch nicht scheiden darf, was Gott zusammengefügt hat. Auch diese Eheverfehlungen heben die Ehe also nicht auf. Wir müssen verstehen, dass Jesu Verständnis von der Ehe auch sein Verständnis von der Scheidung definiert. Er hasst Scheidung. Jesus hasst Scheidung. Malachi 2,16, denn er hasst Scheidung, hat der Herr, der Gott Israels, gesagt. Jesus, Gottes Sohn, hasst Scheidung. Denn er hasst Scheidung, hat der Herr, der Gott Israels, gesagt. Die Pharisäer haben verstanden, wie radikal das ist, was Jesus da sagt. Was er zur Scheidungsdebatte seiner Zeit und auch unserer Zeit beisteuert. Er schließt sich keiner der beiden Lehrmeinungen an, sondern erklärt die Ehe unauflöslich vor Gott. Die Pharisäer schweigen. Und als der Groschen bei den Jüngern fällt, da reden sie. Sie fragen Jesus, sie reden ihn an, Vers 10, wenn es mit dem Rechtsverhältnis des Mannes gegenüber seiner Frau so steht, dann ist es nicht ratsam zu heiraten. Als die Jünger verstehen, was Jesus da sagt, da erklären sie, dass es dann wahrscheinlich besser ist, das Institut der Ehe gleich komplett zu vergessen und jede Hochzeit gleich abzusagen. Und sie meinen damit, ganz sicher nicht, dass es dann besser wäre, vielleicht in Lebensgemeinschaften zusammenzuleben, denn Jesus hat schon klar gemacht in dem Abschnitt, dass es für das Zusammensein von Mann und Frau nur die Ehe gibt. Was sie meinen, und es wird aus dem, was Jesus dann sagt, klar, sie meinen die Ehelosigkeit. Und Jesus erklärt, dass die Ehelosigkeit tatsächlich eine Alternative ist, die für Gott in gleicher Weise passt wie die Ehe. Er weist auf Menschen hin, die für die Ehe unfähig sind, aus welchen Gründen auch immer, Vers 12 am Anfang, und auf solche, die sich für die Ehelosigkeit entschieden haben, um sich ganz für das Reich Gottes einsetzen zu können, um die Zeit und die Freiheit, die sie dadurch haben, ganz für das Reich Gottes verwenden zu können. Doch die Ehelosigkeit ist keine Pflicht für diesen Dienst. Wer es zu fassen vermag, der fasse es. Und dabei belässt Jesus. Vielleicht fragst du dich jetzt, weshalb ist Gott die Ehe so wichtig? Was ist das Geheimnis hinter der Ehe, hinter dieser Beziehung? Der Apostel Paulus schreibt in Epheser 5 von der Ehe und wie Mann und Frau die Ehe leben sollen. Epheser 5, 29 bis 32. Wenn es interessiert, der kann es bitte nachlesen. Es beginnt ein bisschen vorher und ein bisschen nachher. Ich habe nur die Verse genommen, die für unsere Stelle jetzt wichtig sind. Also Epheser 5, 29 bis 32. Es hat ja doch noch nie ein Mensch sein Fleisch gehasst, sondern jeder nährt und pflegt es ebenso, wie der Christus es mit der Gemeinde tut. Denn wir sind Glieder seines Leibes, Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Bein. Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die beiden werden ein Fleisch sein. Hier liegt ein großes Geheimnis vor. Ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Verstehst du jetzt, warum Gott die Ehe so wichtig ist? Nochmal die letzten beiden Verse. Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die beiden werden ein Fleisch sein. Hier liegt ein großes Geheimnis vor. Ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Jesus hat uns gezeigt und Paulus zeigt uns in dieser Stelle, damit wir das alles verstehen können, müssen wir am Anfang beginnen. Als Gott die Ehe gesetzt hat, vor dem Sündenfall. Und zwar als unauflösliche Zweierbeziehung von einem Mann und einer Frau. Und die beiden sollen so innig miteinander verbunden sein, dass sie ein Fleisch sind. Und Gott hat seine Gemeinde bereits geliebt, bevor er alles geschaffen hat. Und er hat diese unauflösliche Beziehung von einem Mann und einer Frau, die ein Fleisch werden, als Bild für seine zukünftige Beziehung zu seiner Braut, zur Gemeinde gegeben, am Anfang, vor dem Sündenfall. Die Ehe ist ein Bild für die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde. Die Ehe ist ein Bild für die Beziehung von Jesus und seiner Gemeinde. Und Gott ist treu. Und Gott ist barmherzig und Gott ist Liebe. Er hat niemals aufgehört, seine Gemeinde im Blick zu haben, auch nicht, als wir Menschen ihm den Rücken zugehört haben, auch nicht, als wir beschlossen haben, unabhängig von ihm leben zu wollen. Gott ist Mensch geworden, Gottes Sohn ist Mensch geworden, aus Liebe. Und am Kreuz hat er sich dir zugeneigt. Und er hat für deine Schuld bezahlt, weil du das nicht könntest. Er hat am Kreuz einen unfassbar hohen Preis bezahlt. Aus Liebe. Er hat freiwillig die Trennung von Gott Vater und vom Heiligen Geist auf sich genommen, damit du diese innige Beziehung zu ihm haben kannst. Diese erfüllende Beziehung zu ihm, damit du Teil seiner Braut sein kannst, der Gemeinde. Und das für immer. Er hat es aus Liebe getan, damit du teilhaben kannst an dieser unauflöslichen Bundesbeziehung, die Gott mit seiner Gemeinde, mit seiner Braut eingeht. Kannst du sehen, wie sehr Jesus seine Braut liebt? Kannst du sehen, was ihn diese Liebe gekostet hat? Siehst du, was ihn diese Liebe gekostet hat? Jesus sagt, ich weiß genau, wie meine Braut ist. Doch ich bin ihr Bräutigam. Er sagt, schon als alles durch mich geschaffen worden ist, war mir klar, dass sie meine Braut sein wird. Was mir gehört, daran werde ich sie teilhaben lassen. Sie gehört zu mir und ich gehöre zu ihr. Wir sind unauflöslich ein Fleisch für immer. Und Jesus sagt, dieser Bund, der kann nicht aufgelöst werden. Und ich liebe meine Braut und ich tue alles, um sie makellos schön zu machen. Die Ehe ist Gott, die Ehe ist Jesus so wichtig, weil sie ein Bild für seine Beziehung zu seiner Braut ist, zur Gemeinde. Die Ehe ist ein Bild für die Beziehung von Jesus zu seiner Gemeinde. So, was machen wir jetzt mit all dem? Vor Gott gibt es für uns zwei Möglichkeiten. Wir können ehelos leben oder wir können uns für die Ehe entscheiden. Wenn wir uns für die Ehe entscheiden, dann müssen wir verstehen, wofür die Ehe steht, wofür sie Gott von Anfang an gegeben hat. Gott hat die Ehe gegeben als Bild für die unauflösliche Zweierbeziehung von Jesus, von Gottes Sohn zu seiner Braut, zur Gemeinde. Und egal, ob wir ehelos leben oder in Ehen, beides ist enorm herausfordernd. Doch Gott ist nahe jedem von uns. Und wir tun es leider immer nur dann, wenn es schwierig wird, aber wir können ihn jederzeit anrufen und uns nach ihm ausstrecken und seine Nähe genießen und uns an ihm festhalten. Und da ist auch noch die Braut von Jesus, da ist die Gemeinde, das sind wir alle. Wir alle haben Verantwortung füreinander. Deswegen hat Gott sich das so gedacht mit der Gemeinde. Er hat uns zusammengestellt, damit wir unsere Verantwortung wahrnehmen. Für die, die ehelos sind unter uns und für die, die in Ehen leben. Wir sollen ihnen beistehen bei den Herausforderungen und bei den Versuchungen, die sie in der Art und Weise, wie sie leben, haben. Und bei den Ehen sollen wir das tun, damit immer mehr diese innige Beziehung, die unauflösliche Beziehung, diese unauflösliche Zweierbeziehung von Jesus zu seiner Braut, zur Gemeinde, sichtbar wird. Fertig. Vater im Himmel, wenn wir uns bewusst machen, dass unsere Ehen ein Bild für die Beziehung von deinem Sohn zu seiner Braut ist, zur Gemeinde, dann können wir nur staunen, wie genial dein Plan von Anfang an war. Wir können nur staunen, dass du dieses Bild schon im Sinn gehabt hast, damals, als du Adam und Eva in der ersten Ehe zusammengefügt hast. Jesus, danke, dass du die vollkommen hingegeben hast für deine Braut, für die Gemeinde und dass du uns da eingefügt hast durch den Heiligen Geist. Danke, dass du auch nicht aufgehört hast und nicht aufhören wirst, an uns zu arbeiten und an deiner Braut zu arbeiten durch den Heiligen Geist. Sie soll makellos schön werden durch dein Wirken. Amen.